das Fußball-Podcast. Das sind Daniela, Enni und Sabrina. Wir sprechen über das Wichtigste der Fußballwoche.
Das Fußball-Podcast, Folge 82. Heute an einem Freitag, aber in gewohnter Besetzung mit Enni und Sabrina. Hallo an euch.
Hallöchen, liebe Grüße aus Berlin.
Ich bekam heute schon einen Anruf von einem Vielhörer, aber der nicht aus Dresden kommt, ein anderer Vielhörer, der sich beschwert hat, wo denn das Fußball-Podcast bleibt.
Ach ja, stimmt, aber heute ist ja Freitag. Oh.
Ja.
Also ich finde es ja schön zu wissen, dass wir irgendwie auch so ein bisschen zu einem Ritual mancher Leute geworden sind.
Ja.
Das ist doch irgendwie,
es ist wild. Druck. Mir macht es Druck.
Macht es Druck? Mir macht es Freude tatsächlich. Es freut mich, dass wir so eine Bedeutung für unsere Hörer haben. Aber wir sind spät dran, denn diese Woche war viel Fußball los. Es war eine wilde Fußballwoche und die wollen wir jetzt besprechen. Und ich glaube, Sabrina fängt heute an mit ihrem Thema. Weil, hast du die letzten Wochen eigentlich auch schon, ne?
Ja, aber ist egal. Ich habe das wildeste Thema vielleicht. Mal gucken, auf jeden Fall den wildesten Zickenkrieg in der zweiten Liga. Den habe ich zu bieten. Nürnberg, der neunmalige deutsche Meister mit sehr großen Ambitionen, hatte einen tiefen Fall in Liga 2, muss man sagen. Noch 2 Punkte stehen sie vorm Abstiegsrang und haben zuletzt 0-5 verloren gegen Heidenheim. Und dann waren sie gezählt, die 139 Tage von Markus Weinziel. Er musste seine Koffer packen nach nur 1 Sieg in 4 Ligaspielen 2023. Insgesamt hat er in seinen 13 Partien 1,38 Punkte im Schnitt geholt. Und Sportvorstand Dieter Hecking war not amused und hat gesagt, so, das war's jetzt mit uns. Du gehst jetzt. Und was er dann auf dieser Pressekonferenz entfachte, für Aussagen und ein Streit, ein zu erahnender zwischen diesem ehemaligen Trainer, dem Sportvorstand, der war schon krass, ich zitiere mal. Hecking hat gesagt, ich sehe, dass wir mit einem Auto in die Sackgasse reinfahren und die Wand ist kurz davor. Ich bin keiner, der wartet, bis das Auto vor die Wand fährt. Dann ein weiteres Zitat, das war ein schleichender Tod. Oder auch, wenn ich unsere Aufstellung sehe, dass wir mit 4 Sechsern spielen, dann entspricht das nicht meiner Einschätzung des Kaders. Wir haben 10 Offensivspieler. Ich habe einen anderen Ansatz. Ich meine, dass Offensivspieler auf dem Platz gehören. Ich meine, worauf er da anspielt, sind wahrscheinlich die wenigen Tore, die Nürnberg bisher erzielt hat, nämlich nur 17 an der Zahl. Das ist der schlechteste Wert in der Liga. Und dann hat er noch auf der Pressekonferenz gesagt, ich traue dieser Mannschaft deutlich mehr zu. Und auch, dass der Kader im Gegensatz zu Weinziels Glauben wohl mehr hergebe. Und Weinziel hat darauf eben nur erwidert in einem Interview, ich muss das jetzt erstmal verdauen, auf Platz 13 und im Viertelfinale des DFB-Pokals entlassen zu werden. Ich hätte sehr gerne beim Club weitergearbeitet. Also diesen Beef fand ich schon mal krass. Ich weiß nicht, wie ihr den mitbekommen habt.
Ja, hatte so ein bisschen sowas von, also Hecking macht es ja jetzt selbst. Also hatte, wenn du diesen Vergleich mit dem Auto und der Wand ranziehst, von wegen Fahrer rausschmeißen und sich selber ans Steuer setzen, um noch was zu retten, weiß ich jetzt nicht. Ist mir jetzt irgendwie so auf Anhieb kein Beispiel im Kopf, wo das schon mal so richtig gut gegangen sei. Aber Fakt ist, glaube ich, dass Nürnberg eigentlich kein Zweitligist ist, da werden sich jetzt wahrscheinlich manche wundern, wenn sie diese Aussage von mir hören, aber Nürnberg war für mich schon eine Mannschaft, die so ein bisschen in die erste Liga gehört auf jeden Fall, die es auf jeden Fall nicht im Tabellenkeller der zweiten Liga zu suchen hat. Enni runzelt schon die Stirn, ihr beide.
Also ich finde schon, dass Nürnberg eine hervorragende Zweitligamannschaft ist. Also nur eben da nicht im Tabellenkeller, aber...
Ich finde aber, wenn du jetzt überlegst, so... Fürth oder Bielefeld oder so, die ja aktuell also Bielefeld jetzt quasi gerade nicht, aber über die Jahre gesehen, so in den letzten Jahren über Nürnberg standen, fand ich schon, dass Nürnberg also etwas höher anzusiedeln ist. Also ich kann da Danis Gedanken nachvollziehen. Aber ich finde es halt auch krass von Hecking, dass er es jetzt selber macht. Das ist seine 9. Trainerstation insgesamt. Fair, Lübeck, Aachen, Hannover 96, Wolfsburg, Gladbach und der HSV und auch Nürnberg hat er schon betreut zwischen 2009 und 2012 an der Seitenlinie gestanden. 112 Spiele absolviert, Punkteschnitt von 1,33 geholt. Markus Weinziel hat einen höheren Punkteschnitt gehabt. Nur mal so. Seinen besten Punkteschnitt hatte Hecking übrigens in Wolfsburg mit 1,75. Damals auch dank des Supports, muss man sagen, von Kevin De Bruyne. Nach seinem Weggang allerdings war Wolfsburg immer wieder so auf einer Identitätssuche und man hat Hecking vorgeworfen, habe ich jetzt nochmal recherchiert, dass er halt eine fehlende Handschrift hätte, dass er diese Einzelspieler wie Kruse, Schürrle, Draxler und Gomez nicht zusammenbekommt und überfordert damit ist, ein wirkliches Team zu bilden. Und der Spiegel hat geschrieben damals, der Trainer kann keinen Favoritenfußball, das wurde im trüben Liga-Alltag offensichtlich, gegen Mannschaften wie Werder Bremen, Darmstadt oder Mainz. Jetzt fand ich es halt relativ geil, dass von ihm natürlich jetzt absolut gar kein Favoritenfußball zu erwarten ist, aber er natürlich trotzdem in einer Drucksituation ist, in der er keine lange Zeit hat, seine Handschrift zu suchen und seine Handschrift zu finden, sondern die muss halt, wenn es geht, mit Spiel 1 stimmen. Und entlassen wurde er übrigens in seiner letzten Trainerstation beim HSV im Sommer 2020, nach einer 1-5 Niederlage gegen Sandhausen. Und morgen muss er gegen Sandhausen wieder ran mit Nürnberg. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt auf diese Abstiegsduellen.
Fakt ist ja aber auch, dass Hecking ja jetzt schon 2 Jahre rund bei Nürnberg als Sportvorstand zugange war und ja an dem Werdegang Nürnbergs extrem beteiligt war. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, er ist gekommen in der Saison 2020-2021, als Nürnberg erst in der Relegation die zweite Liga gehalten hat quasi, kam dann, sollte so ein bisschen, ich glaube, auch der Heilsbringer sein, das kann man schon sagen. Also die Trainer, die da waren in den letzten 2 Jahren, die hat er ja ausgesucht. Und auch den Kader hat er natürlich mitbestimmt. Also dass es jetzt nicht läuft und er jetzt alles besser machen will, ist, also so wie es jetzt ist, liegt ja auch an ihm.
Nein, gar nicht. Niemals, um Gottes Willen, nein. Doch.
Also er hat ja Weinziel vorgeschlagen, dass Weinziel den Kader falsch liest, das Spielermaterial nicht begreift, also so in den Zwischentönen, so genau hat er natürlich nicht formuliert, und dass er offensichtlich nicht das Potenzial der Mannschaft erkennt. Das waren ja seine Vorwürfe. Demnach müsste jetzt gegen Sandhausen, danach spielen sie übrigens gegen den HSV, Braunschweig, Bielefeld und Darmstadt, das sind alles Spiele von Mannschaften, die entweder um den Aufstieg oder Abstieg kämpfen, also je nachdem um den Aufstieg und gegen den Abstieg kämpfen. Und das heißt also, keine Mannschaft, die im Mittelfeld irgendwie rumdümpelt und sich mal so eine Niederlage irgendwie kassieren kann von Nürnberg, muss er wirklich beweisen, dass er den Kader besser versteht, als Weinziel es vielleicht getan hat. Und sein Co-Trainer ist übrigens Christian Fehl. Den kennen wir ja auch noch von Dynamo Dresden.
Ah.
Mhm. Der war schon da tatsächlich. Ich habe vorhin mal geguckt, der ist irgendwie nach seiner Entlassung bei Dynamo, wo er auch nicht so viele Punkte geholt hat.
Ist er in die U19, oder?
Ist er in die zweite von Nürnberg. Und wurde dann zum Co-Trainer hochgeholt. Und bleibt jetzt Co-Trainer. Ich finde es einfach spannend. So die nächsten Wochen.
Ich halte Dieter Hecking tatsächlich eigentlich für einen sehr professionellen und erfahrenen Fußballmenschen, sage ich jetzt einfach mal, der als Trainer und Funktionär in verschiedenen Positionen unterwegs war. Deswegen hat es mich einfach gewundert, dass er so auskotzt auf so einer Pressekonferenz, weil sowas nie von einem professionellen Verhalten oder von einem professionellen Umfeld im Club zeugt, finde ich. Aber wir werden sehen, ob er das Ruder selber rumreißen kann und von der Wand nochmal wegsteuern kann. Dann mache ich mal weiter. Wisst ihr eigentlich, dass wir dieses Fußballwochenende ein Top-Top-Top-Spiel-Wochenende haben? Denn in allen 3 deutschen Profiligen erwartet uns ein Top-Spiel, das heißt ein Spiel, bei dem 2 potenzielle Meister- oder Aufstiegskandidaten gegeneinander spielen. Hattet ihr es auf dem Schirm oder hattet ihr es nicht auf dem Schirm? Ich glaube, was alle auf dem Schirm hatten, sind natürlich Bayern gegen Union. Da will ich jetzt aber nicht drauf eingehen, weil da weiß jeder genug drüber. Aber auch in Liga 2 gibt es.
Jetzt bin ich gespannt, welche beiden Clubs du nennst. Kommt da der HSV vor?
Kommt er, ja. Tatsächlich. Ich spreche über das Samstagabendspiel, über 20:30 Flutlicht, jede Menge Emotionen. Darmstadt empfängt den HSV, der Tabellenführer, den aktuellen Tabellenzweiten. 48 Punkte hat Darmstadt im Moment auf dem Konto. 10 Punkte Vorsprung auf den ersten Nicht-Aufstiegsplatz. Also das sieht sehr gut aus für die Lilien auf jeden Fall. Seit dem ersten Spieltag hat Darmstadt nicht mehr verloren, ist damit auf jeden Fall auf Kurs Aufstieg, kann man sagen. Und das, dieses nicht mehr verlieren, das will jetzt unbedingt der HSV ändern. Kommt nach Darmstadt, kommt ans Böllenfalltor. 4 Punkte liegt Hamburg aktuell hinter Darmstadt. Spielt mittlerweile ja seine 5. Saison in der 2. Liga. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. 4-mal haben sie den Aufstieg mehr oder minder knapp verpasst. Vergeigt. Jetzt, ja, so kann man es auch sagen. Ich habe verpasst gesagt. jetzt, in diesem Jahr, soll es endlich klappen und betrachtet man die reinen Zahlen, dann spricht einiges dafür, dass sie es in diesem Jahr wirklich schaffen könnten. In den vergangenen Spielzeiten hatte der HSV zum jetzt anstehenden 22. Spieltag noch nie so viele Punkte wie jetzt in diesem Jahr. Es waren immer zwischen 40 und 43. Letztes Jahr waren es sogar nur 37. Jetzt haben sie 44. Das ist also ein kleiner Rekord. Und bis zum Spiel oder vor dem Spiel gegen Darmstadt absoluter Bestwert, wenn man die Zweitliga-Historie des HSV anguckt. Und ja, jetzt soll halt Darmstadt dran glauben, um es mal so zu sagen. Die sind auch ein bisschen verletzungsgeschwächt mit Tobi Kempe, Yannick Müller, Patrick Pfeiffer, Aaron Seidel, Klaus Jasula und Brandon Manu fallen bei Darmstadt gleich 6 Leistungsträger aus. Wie auch immer das Spiel ausgeht, Darmstadt bleibt auf jeden Fall vorne. Also selbst wenn der HSV gewinnt, ist Darmstadt Tabellenführer. Und jetzt habe ich einen kleinen Funfact für euch, was mir nicht bewusst war und was vielleicht auch so ein kleiner Tipp an alle da draußen ist, die gern mit Sportwetten zu tun haben. Wettet doch mal darauf, dass es bei diesem Spiel einen Platzverweis gibt. Denn wenn Darmstadt in dieser Saison gespielt hat, gab es die meisten Platzverweise. Insgesamt 9 Stück, 2 dabei für Darmstadt-Spieler, 7 für den Gegner. Es deutet also einiges darauf hin, dass das Spiel am Samstag hart umkämpft und intensiv und vielleicht nicht mit der vollen Besetzung zu Ende geht.
Aber Jasu ist ja schon von vornherein nicht auf dem Platz.
Ja, ich glaube, stimmt. Das stimmt. Und in Liga 3, ich habe es ja angesagt, Top-Top-Top-Spiel-Wochenende, gibt es auch ein Top-Spiel. Und da hätte, glaube ich, keiner gedacht, ich sag mal so, da hätte schon um Weihnachten rum oder zum Beginn der Winterpause niemand gedacht, dass man das mal als Top-Spiel bezeichnen kann. Es trifft.
Ich denke immer noch nicht daran.
Mit 6 und. Dass es ein Top-Spiel ist?
Also ist es, aber
haben wir das Gespräch nicht schon im vergangenen Jahr geführt mit Elversberg?
Ja, Annie, du hast es geführt, ja.
Elversberg, wir müssen sagen, wie es ist, 56 Punkte, 11 Punkte Vorsprung auf Platz 2. Absoluter Spitzenreiter und Dominator der dritten Liga empfängt. Und jetzt kommen wir zu dem Teil, mit dem hätte niemand gedacht. Dynamo Dresden, die jetzt plötzlich irgendwie wieder obendran schnuppern und glauben, dass sie vielleicht den direkten Wiederaufstieg in die zweite Liga schaffen könnten. Da Freiburg 2 ja nicht aufsteigen darf, hat Elversberg sage und schreibe 17 Punkte Vorsprung auf den ersten Nichtaufstiegsplatz. Die sind also so gut wie durch, das sagt auch Dynamo-Trainer Markus Anfang und sagt, wir spielen da gegen einen Aufsteiger. Auch rechnerisch kann da jetzt eigentlich nicht mehr viel schief gehen. Elversberg hat mit 58 geschossenen Toren und nur 18 Gegentoren, die sie gefangen haben, zeitgleich die beste Offensive und Defensive der Liga. Und Dynamo, die haben ja zur Hinrunde schwer gekriselt eigentlich und haben eigentlich auch jetzt zum Restart im Januar noch nicht so richtig überzeugt. Jetzt haben sie aber binnen kürzester Zeit sowas wie einen Lauf und das reicht eben in dieser dritten Liga im Moment aus, um sich nach vorne zu schieben. Die Miniserie besteht aus 5 Spielen, die sie ungeschlagen sind. 4 davon haben sie gewonnen. Und plötzlich sind sie wieder oben dran und wollen mitspielen. Markus Anfang versucht zwar noch, das ein bisschen klein zu halten, aber wie man in Dresden so ist, fliegt man natürlich sehr hoch und das Ziel ist der Aufstieg. Und wenn Dynamo gewinnt und die Konkurrenz patzt, kann man sich mit 39 Punkten dann immerhin schon fast auf Platz 4 vorschieben und durch den Wegfall von Freiburg 2 wäre das dann der Relegationsplatz tatsächlich. Also Dynamo ist da oben dran. Und jetzt habe ich einfach noch in meiner Vorbereitung auf den Podcast eine Geschichte gelesen, die gebe ich jetzt einfach mal so kommentarlos wieder und bin gespannt auf eure Gesichter. Und ich glaube, ich kann mir vorstellen, wie die Gesichter unserer Hörer da draußen aussehen. Und zwar Dynamo-Coach Markus Anfang, ehemals Werder Bremen, ist ja über eine gefälschte Impfpass-Affäre gestolpert, kann man sagen, die dann im Zuge eines Karnevalsbesuchs aufgefallen ist. Seit der laufenden Saison ist er ja Dynamo-Coach und jetzt ist er leider krank im Moment. Also er hat gestern am Donnerstag die Trainingseinheit verpasst, hat das seine Co-Trainer machen lassen, hat heute bei der Pressekonferenz FFP2-Maske getragen, hat gesagt, er fühlt sich nicht so gut und wird zum Spiel am Sonntag nicht mit der Mannschaft nach Elversberg reisen, sondern selbstständig, also wird alleine reisen, um niemanden anzustecken. Am Wochenende, Anfang der Woche, hat Markus Anfang, der gebürtiger Kölner ist, noch Karneval gefeiert. Punkt. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr.
Ja, es ist halt so. Das kommt völlig überraschend, dass wenn man in Köln Karneval feiern geht, dass da dann ein Virus, eine Bakterie, ein eingewachsener Zehennagel, irgend sowas passiert dann halt, ne?
Das passiert. Und dann muss man halt, wenn man getrennt zur Mannschaft reist, reicht das, denke ich, an Schutzmaßnahmen auf jeden
Fall. Weißt du, was mein erster Gedanke jetzt war? Manuel Neuer beim Skifahren. Ich meine, wenn man so in der Position ist, ja, in der Kollege Anfang ist und wenn man jetzt so große Ziele hat und mit den Fans im Grunde genommen in der kommenden Saison Champions League spielt, vom Gefühl jetzt nur her, dann verstehe ich einfach nicht, warum man sich dann in der Saison so mittendrin so einen Ausflug gönnt. Aber wahrscheinlich verstehe ich es nur nicht, weil hier in Berlin Karneval irgendwie ein Furz ist. Also es interessiert halt keine Sau. Aber trotzdem muss ich mal fragen, wieso? Und sagt da auch mal einer was, oder?
Ich habe das jetzt einfach nur ganz trocken wiedergegeben.
Naja, muss er wissen.
Ja, ich glaube, ist er gebürtiger Kölner, hast du das gesagt? Ja, ne?
Ja.
Ja, ich glaube, Karneval und wenn du gebürtig aus Köln kommst, ist es so eine Institution in deinem Leben und wahrscheinlich der wichtigste Tag noch vor Weihnachten und vor Ostern und vor dem eigenen Geburtstag und keine Ahnung was, dass ich ihm das schon zugestehe, auch in der jetzigen Situation von Dynamo Dresden, dass er Karneval feiert, dass er sich dabei erkältet oder was auch immer eingefangen hat, ist natürlich doof gelaufen.
Ich gestehe ihm das auch zu, das ist gar nicht mein Punkt. Es ist einfach nur so, es hat bei mir so ein Stirnrunzeln hervorgerufen, weil ich mir dachte, er kann das ja gerne feiern, aber ich weiß jetzt nicht, ob er sich da auf dem Truck fotografieren lassen muss, nachdem ihm Karneval vor 2 Jahren in seiner Karriere auf gut Deutsch das Genick gebrochen hat. Das war eher so das, was mich...
Und was war es noch für ein Riesenaufschrei, als ein Profi nach Paris zu einer Fashion Week an seinem freien Tag gefahren ist? Was sich da alles nicht gehört. Oh mein Gott.
Also, Köln ist nicht Paris.
Ja, Köln ist Gott sei Dank nicht Paris.
Genau. Ja, genau. Und ich weiß jetzt auch nicht, wie viel bei so einer Fashion Week in Paris umhergeknutscht wird und so. Das entzieht sich meiner Kenntnis, aber... Ich weiß nicht, ob man verschiedene Sachen in gewissen Lebenssituationen sich nicht einfach klemmen sollte, aber ja, das muss ja dann am Ende der Verein entscheiden, wie sie es bewerten
wollen. Oder zumindest im Privaten zelebrieren sollte. Aber
ja, das, wow. So. Ich habe sowieso die Woche unfassbar viele Fragen.
Her damit.
Manchmal denke ich so, ich verstehe es nicht. Ne? Ich habe nur eine, also so eine Frage ist zum Beispiel, wie geil war das gestern, bitteschön? Naja, hier Union Berlin gegen Ajax Amsterdam. Aber es war einfach nur ganz toll. Vielen Dank, das war ein so schöner Fußballabend gestern. Meine eigentliche Frage ist, wieso? Wieso? Mich beschäftigt seit 2 Tagen, will nicht lügen, doch seit 2 Tagen das Urteil vom DFB-Kontrollausschuss gegen Nagelsmann. Wir erinnern uns noch, ne? Die Blamage gegen Gladbach. 2-3 verloren, oh Gott. Und dann ist er doch in die Schiri-Kabine gerauscht, ja, Tobsuchtsanfall, nennt die anwesenden Unparteiischen weichgespültes Pack, knallt die Tür. Und das kostet ihn jetzt 50.000 Euro. Ich finde, das ist viel Geld. So ehrlich muss man, ich hätte es nicht, aber ich bin halt eben auch nicht im Profifußball tätig. Fakt ist aber, der Strafenkatalog sieht ja für Schiri-Beleidigungen von der Geldstrafe bis zu Spielsperren, Mehrzahl, so einiges vor. Ich weiß, früher war alles billiger, 2008 Jürgen Klopp noch beim BVB, 12.000 Euro. Christian Streich vor knapp 10 Jahren hat da wohl irgendwie umhergemotzt, hat 5.000 Euro gekostet. Und jetzt jüngst erst DFB-Pokal-Achtelfinale gegen die Bayern übrigens. Ja, rastet der Mainz-Coach Bo Svensson ja aus und fragt die Schiri, seid ihr blind? Fanden die jetzt nicht so lustig? Wollten nicht Mülleimer der Nation oder so ähnlich, nannte es doch Aitekin. 81. Minute, schmuckerote Karte, Svensson Abmarsch. Ja? Und wenn in der Brandenburg-Liga, das werdet ihr nicht glauben,
zwei Spieler aneinander geraten und ein Schiri stellt sich in den Weg. Das ist klar, dass das da so ein bisschen dann auch eskaliert, ja. In der Brandenburg-Liga, da werden die Strafen ja noch viel drastischer. Ja? Verpiss dich, du Quatschkopf, wurde da unter anderem dem Schiri um die Ohren gehauen. Da gab es eine satte Sperre von 5 Spielen, 300 Euro Geldstrafe, 75% Verhandlungskosten. Der andere musste 3 Spiele, wurde 3 Spiele gesperrt und hat dann den Rest der Verhandlungskosten übernommen. Und auch in Italien, ja, wenn der Juve-Coach irgendwie ausrastet, dann geht der ein Spiel, sitzt ja nicht auf der Trainerbank. Und die Frage ist, wieso wird Nagelsmann am Sonntag, nachdem er Schiedsrichter Pack nennt, auf der Trainerbank sitzen? Und wieso kann er in Pressekonferenzen einfach bestellen, dass gefälligst niemand mehr danach fragen soll, wer irgendwie nicht 20 Titelblätter davon bedruckt haben will? Ich verstehe es einfach nicht. Ich finde, das ist ungerecht und das ergibt für mich überhaupt gar keinen Sinn. Der hätte mindestens am Sonntag, gehört der da einfach nicht hin. Erstens mal hat er da überhaupt nichts zu suchen in der Schiedsrichterkabine nach dem Spiel. Soweit ich mich da nochmal rückversichert habe, ist das nicht erlaubt. Und dann ist dann eben die Frage, was zur Hölle soll das? Der hat da gefälligst Abflug am Sonntag. So, vielen Dank fürs Zuhören. Das hat mich jetzt wirklich, das bringt mich auf. Kann mir mal bitte jemand diese Frage beantworten? Schlüssig? Einfach vielleicht mal kommentieren bei Instagram, das Fußball-Podcast. Das würde wirklich mich beruhigen, wenn ich wüsste, wieso.
Also ich habe eine Vermutung, aber es ist auch nur eine Vermutung, ohne dass ich es bestätigen kann oder da genaueres weiß. Es ist ja nicht während des Spiels passiert und auch nicht auf dem Spielfeld. Und ich glaube einfach, dass es sozusagen dann einfach nur eine protokollarische Angelegenheit ist, die aber keine Sperrungen nach sich ziehen kann. Aber ob das so ist, müsste mir einer vom DFB-Spielausschuss dann bestätigen. Das weiß ich leider nicht.
Weil du vorhin Sportwetten gesagt hast, wir können ja mal wetten, wie viele gelbe Karten es den gesamten Spieltag über gibt. Vielleicht auch gelb-rot.
Nur in der Liga oder nur in der Bundesliga? Oder
ja, zum Beispiel. Nee, ach komm, nehmen wir alle 3 Ligen. Schwierig, oder?
Das ist schwierig.
Also gelbe, ich bin im Karten zweistelligen Bereich.
Über alle 3 Ligen.
Ich auch. Ich bin sogar, ich würde jetzt mal so, ich würde 17 sagen.
Ich bin, glaube ich, sogar noch ein bisschen drüber.
Ja, dann dein Tipp.
24.
Ja, und ich würde einfach mal Annie zustimmen. Ich glaube auch mehr als 24 gelbe Karten über alle 3 Ligen. Oder reden wir eigentlich nur über 2 Ligen? Das weiß ich nicht. Aber über alle 3 Ligen würde ich sagen, mehr als 24 Karten auf jeden Fall. Ich wäre sogar bei 25, 26, 27.
Besprechen wir nächste Woche in dann Folge 83 von Das Fußball-Podcast.
Das war schön.
Danke fürs Zuhören.
Ja, ganz vielen Dank auch. Und ich würde mich freuen, wenn einer eine Ahnung hätte und meine Frage beantworten kann. Wieso?
Tschüss da draußen.
Tschüss.
Die Fußballwoche mit Das Fußball-Podcast. Mehr Insights bei Instagram @dasfußballpodcast.